Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und wir haben es euch angekündigt. Wir wollen einfach mal eine große Saisonrückschau machen beziehungsweise eine Vorschau auf die kommende Saison und haben uns dazu jedem einzelnen Team Experten eingeladen, Fan-Experten in diesem Fall, weil wir auch der deutschen Fan-Community einfach mal die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren. Und heute haben wir als Team die Miami Dolphins und dafür ist dabei der Chris Burkhardt von den Miami Dolphins Fans Germany. Hallo Chris.
Hey Sebastian.
Ja, Chris, ich habe gesagt, wir wollen über die Miami Dolphins sprechen. Miami Dolphins sind in der AFC East und die wird ja seit Tom Brady dominiert, möchte ich es mal nennen. Wie frustrierend ist das?
Ja, es ist schon sehr frustrierend, dass es eine Dynastie in der NFL gibt und die dann genau noch in deiner eigenen Division stattfindet. Das ist natürlich noch bitterer, muss man ganz ehrlich sagen. Aber bis jetzt war es nicht zu ändern. Ich hoffe, es ändert sich bald.
Ja, Tom Brady wird ja nicht jünger. Also von daher, er will ja noch 3 Jahre spielen, hat er ja gesagt. Mal gucken, ob er auch wirklich die 3 Jahre durchspielt. Kommen wir mal so ein bisschen auf letzte Saison, 7-9 letzte Saison gewesen. Wie fällt dein Fazit zur Saison aus?
Nach dem starken Anfang eigentlich mit 3-0, bis wir nach Boston gefahren sind, war es eigentlich wirklich okay. Wenig Verletzte, beziehungsweise gar keine. Und ja, dann kam der Einbruch. Also ich würde der kompletten Saison die Note 4 oder 4 minus geben, denn zum Ende hin ist es wirklich schlechter geworden und nicht so gelaufen, wie man sich eventuell vorgestellt hat, dass es sein könnte. Natürlich, wenn man es betrachtet, vor der Saison wurde man von sämtlichen Experten, ESPN etc. auf eine 2-14-3-13 Saison getippt und im Endeffekt hatte man dann doch 7 Siege. Kommt immer auf die Ansicht drauf an, wie man es betrachtet. Wenn man nur die Statistik sieht, 7-9, könnte man theoretisch fast zufrieden sein. Wenn man aber diesen Saisonverlauf sieht und als Fan, der sich mit dem Thema und mit dem Team sehr beschäftigt, muss man eigentlich sagen, dass es unzufrieden war.
Ja, du hast es angesprochen, da waren ja auch wirklich einige Spiele dabei, die noch durchaus eng gewesen sind, wo man vielleicht hätte dann noch den einen oder anderen Sieg mehr haben und holen können. Ist es so, dass ihr euren Headcoach Adam Gase entlassen habt, der natürlich direkt zum Division Rival nach New York geht. Ihr habt jetzt Brian Flores von den New England Patriots geholt. Wie ist dein erster Eindruck von ihm?
Das ist immer, man schaut ja nicht immer so auf die Assistant Coaches der anderen Teams. Klar, man hat die Patriots immer im Auge als Division Rivale, aber man muss sagen, man hat im Vorfeld auch nicht so viel von Brian Flores gehört. Wenn man sich ein bisschen informiert und so den Online-Geschichten folgt, es gibt eigentlich wenig Schlechtes über Brian Flores zu lesen. Und man muss wirklich sagen, viele Ex-Spieler, die mit ihm zusammengearbeitet haben, schwärmen von ihm. Er muss ein ziemlich smarter Typ sein, footballverrückt und muss auch ein sehr, sehr guter Coach sein, der seine Spieler richtig zu behandeln weiß. Also nicht zu buddymäßig, aber auch nicht zu so Bill Belichick-Style, so unannahbar, sondern das muss so eine gesunde Mischung sein. Und also was man online liest und auch auf Twitter und etc., ist es eine sehr, sehr gute Verpflichtung.
Ja, wobei Belichick ja ganz lustig sein soll innerhalb des Lockerrooms, was ich mir so gar nicht vorstellen kann. Aber das ist ein anderes Thema. auch insgesamt muss man ja sagen, dass der Coach ist ja wirklich auch durchgewuckelt worden. Ist ja auch Jim Caldwell, der ehemalige Head Coach der Detroit Lions, gekommen. Findest du einfach, das war jetzt mal ein richtiger Schritt, jetzt einfach mal ja so einen neuen Wind reinzukriegen auf Seiten der Coach, dass man da jetzt auch jetzt Angriff starten kann, wenn Tom Brady dann wirklich dann in 2-3 Jahren seine Karriere beendet?
Also in erster Linie geht es jetzt ja nicht um Tom Brady, sondern es geht um das, dass die Dolphins einfach wieder eine stabile Franchise werden mit die sich gut entwickeln und entwickeln können. Zum Trainerteam, ja, man muss jetzt sagen, Adam Gase hat letztes Jahr oder die letzten Jahre zum Beispiel das Offensive Play Calling ja selbst übernommen. Und das hat vielen Dolphins-Fans nicht so gefallen, dass er mehr in seinem Playbook mit dem Kopf war, anstatt sich aufs Spiel zu konzentrieren. Bei Brian Flores muss man sagen, wenn man jetzt so die verpflichteten Coaches anschaut, also wie du schon gesagt hast, Jim Caldwell, ehemaliger Head Coach, 17 Jahre NFL-Erfahrung, ist natürlich schon eine Ansage, wenn du einen ehemaligen Head Coach als ja, Quarterback-Coach, Assistant Head-Coach verpflichtest. Und man muss auch sagen, man hat mit Patrick Graham als Defensive Coordinator natürlich ein riesen Upgrade zu Matt Burke, der ja wirklich sehr umstritten war in der Dolphins-Community. Und auch mit Patrick Graham einmal Super Bowl gewonnen, hat bei den Giants und bei den Packers 8-mal die Playoffs in 10 Jahre NFL-Karriere erreicht als Coach. Man hat gesamt die Qualität einfach angehoben, muss man sagen. Und mit Chad Oshie als Offensive Coach, der bei den Patriots als Wide Receiver Coach gearbeitet hat. Wer die Patriots mal angeschaut hat im Fernsehen zufällig, sie sind ja ab und zu mal gekommen.
Ab und zu nur ab und zu.
Ab und zu, ja, stimmt. Hat gesehen, dass die Patriots in den letzten Jahren immer wieder Wide Receiver hatten, die vorher keiner auf dem Zettel hatte. Und die echt geliefert haben. Ich meine, man braucht sich nur die Geschichte um Edelman anschauen. Als Quarterback zu einem wahnsinnig guten Wide Receiver, das ist jetzt zwar nicht nur der Dank an Chad Oshie gewesen wahrscheinlich, oder die der war nicht alleine schuld, aber unter anderem die letzten Jahre. Und man muss halt sagen, wenn jemand so eine Qualität mitbringt aus mittelmäßigen Spielern, gute Spieler zu machen. Klar ist es auch Belichicks Verdienst gewesen, aber auch mit Sicherheit ein Verdienst von dem Wide Receiver Coach. Und Brian Flores kennt ihn. Er weiß, was er kann. Und ja, zusätzlich ein Offensive Coordinator, einen neuen Defensive Coordinator und ein Head Coach, der sich auf die Mannschaft konzentriert. Auf allen Positionen meiner Meinung nach ein Upgrade. Ich würde das mal sagen, um 2 Klassen.
Das ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Und 2 Klassen bringe ich dann auch mal spezifiziert in die Nähe von 10.
Also ich will jetzt Adam Gase nicht komplett schlecht reden. Er galt ja, bevor er zu den Dolphins kam, als Offensive Mastermind. Ich will ihm das auch gar nicht absprechen. Man hat ja gesehen, die letzten 3 Jahre eben, wo er jetzt in Miami Coach war, es gab immer wieder Trickspielzüge, es gab Überraschungsmomente, das hat auch die Community begeistert. Nur es gab ja auch ganz viele Sachen, mit denen man nicht zufrieden sein konnte. Wenn man die letzte Saison einfach mal nur die Third Downs betrachtet, man konnte zu 90% davon ausgehen, dass ein gleiches Spiel zugespielt wird. Und das konnten die Fans voraus schon sagen. Was denken sich die gegnerischen Coaches, die ja viel mehr im System sind? Und wenn die Fans schon sagen können, im Chat zum Beispiel, jetzt kommt hier wieder ein Rand durch die Mitte, zum Beispiel. Oder das ist halt wirklich, dann ist man sehr ausrechenbar. Und man sagt immer so schön, dieses Genie und Wahnsinn liegt sehr nah beieinander. Und so hatte ich das Gefühl auch immer bei Adam Gase. Es könnte was kommen, was Weltklasse ist, oder es kann was kommen, was einfach nicht funktioniert. 3 und lang, Lauf. Ist halt einfach ja, zum Verzweifeln gewesen teilweise.
Das kann ich definitiv verstehen, da bin ich auch bei dir. Ich glaube, auch insgesamt hat er, glaube ich, auch vielen Menschen so voll Kopf gestoßen, was man so hört, auch in Miami, nach seinem Abgang soll er wohl nicht so der ganz einfachste Mensch gewesen sein. Bin mal gespannt, wie er es dann bei den Dolphins macht. Wir haben schon angesprochen, Offensive Mind Guy, und vielleicht hat ihn auch so ein bisschen so, ich glaube, einfach so der Quarterback gefühlt. Ryan Tannehill, um ihn gibt es ja auch momentan viel Diskussion, wird er getradet, beziehungsweise gibt es überhaupt einen Trademark für ihn, das mag ich schon zu bezweifeln, aber ja, Ryan Tannehill, ich glaube, seine Zeit ist relativ schnell abgelaufen, oder relativ bald abgelaufen bei euch.
Jein. Also man muss halt überlegen, findet man einen Trade-Partner oder nicht? Ich meine, wenn man sich die Statistiken von Tannehill anschaut, er ist wirklich der absolute Durchschnittsquarterback.
Ja.
Er ist nie ganz schlecht. Er ist immer so zwischen 20 und 10 hat er sich so bewegt. Seine Statistiken sind immer so gut, nicht gut, gut, nicht gut. Aber er hat nie mega geliefert, aber er hat auch nie ganz schlecht geliefert. Aber man muss ihm auch zugute halten, da muss ich ihn jetzt auch ein bisschen verteidigen, weil ich mag ihn eigentlich schon, weil ich finde, er war schon in gewissen Optionen, wird da immer ein bisschen schlecht geredet und geschrieben. Er hatte in seiner ganzen Karriere bei den Dolphins noch nie eine funktionierende O-Line. Er hat in den ersten 3 Jahren, wenn ich mich nicht täusche, die meisten Sacks bekommen aller Quarterbacks in dieser Zeit. Man hat es auch letzte Saison wieder gesehen zum Ende. Ich glaube, im letzten oder vorletzten Spiel gegen Jacksonville, da hat er dann in den letzten 2 Vierteln, glaube ich, 12 Sacks kassiert. irgendwann verliert man als Quarterback mit Sicherheit auch die Lust. Allerdings, er ist jetzt auch nicht der Quarterback, der dir den Super Bowl holt. Da muss man sich ganz klar drüber im Klaren sein, dass es auch nicht derjenige sein wird, der dir große Erfolge bringt. Mhm. Ob er gecuttet wird, ja, das ist die Frage. Erstens brauchst du einen Abnehmer, zweitens hat er noch 2 Jahre Vertrag. Man hätte 13 Millionen Dead Cap, wenn man ihn released. Das ist halt die Frage, geben wir es ein oder geben wir es nicht ein? Allerdings spart man sich auch 13 Millionen. Die Frage ist halt dann eben, welche Alternative gibt es? Und da sehe ich momentan eben auch aufgrund des geringen Cap Space und der schlechten Draft Class in Sachen Quarterback sehe ich wenig Alternativen.
Ja, da wollen wir mit Sicherheit dann gleich auch noch drauf eingehen. Dann können wir auch mit Sicherheit dann noch ein bisschen jetzt auch mal zum Capspace kommen, weil da wird ja doch ein Mann, der sich normalerweise um kümmern sollte, euer GM seit 2016, Chris Greer, der jetzt Unterstützung bekommt von Ronald McKenzie, der ja bei den Raiders noch bis Ende letzten Jahres GM gewesen ist. Wie siehst du seine Rolle, beziehungsweise ja, warum hat er so schlechte Verträge gemacht, beziehungsweise seinen Vorgänger?
Also Chris Greer an sich ist ein, ich finde ein guter Mann auf der Position, kommt ja aus der Draft-Schiene. Man hat auch beim letzten Draft gesehen, dass das wirklich in Ordnung war, wen er gedraftet hat. Fitzpatrick war ein Steal auf 11, letztes Jahr, glaube ich, war das 11, ja. Und genau. Ja, das große Problem war einfach Mike Tannenbaum als Vice President Football Operations, mehr mit seinen unglaublichen Verträgen die letzten Jahre, den Spielraum an Cap und Möglichkeiten eben eingeengt hat. Man braucht nur an den Vertrag von Zudenken, der einen Quarterback-Vertrag kriegt, utopisch, den man dann eben cuttet mit 16 Millionen Dead Cap und Landry zu spät versucht zu signen, dass er bleibt, der dann zu viel Geld will nach der Saison, den man dann verschenkt im Endeffekt nach Cleveland. Das sind mehrere so Optionen, die eben bei Tannenbaum immer so die letzten Jahre nicht funktioniert haben. Und wenn man die Geschichte von Tannenbaum zurückverfolgt, bei den Jets war es nicht anders. Und da hat er auch sehr viel Schutt und Asche hinterlassen. Und dann jetzt eben in Miami. Ich bin froh, dass er weg ist. Was man so hört, es gibt ja eventuell einen Abnehmer für ihn, aber die erste Degradierung, die er jetzt bekommen hat, er darf jetzt in der Wipplosche Hände schütteln. Ich glaube, das ist auch eine richtige Aufgabe für ihn.
Ja, mit dir einige Hände zu schütteln, auf jeden Fall. Ja, super, dann kommen wir mal so ein bisschen auch dann weiter. Ich denke, du hast schon ein bisschen was erzählt. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie sie damit weitermachen. Wir noch mal ein bisschen gucken, auf letzte Saison, bevor wir jetzt auf die neue Saison noch mal gucken. Was sind noch so Bereiche, wo du sagst, da haben wir noch Luft nach oben, da können wir noch ein bisschen besser arbeiten als letzte Saison?
Man könnte jetzt sagen, überall.
Da langweilig. Nee,
man muss, also zwei Sachen sind die letzten Jahre eben sehr, oder letzte Saison eigentlich ziemlich schlecht gewesen. Das ist zum einen mal die O-Line, eben durch Verletzungen und man hatte keine Tiefe. Dass man die Verletzungen einfach auffangen kann. Also die O-Line ist eins der Themen, die man angreifen muss. Aber was bringt es mir jetzt, wenn ich einen Murray im Draft bekomme zum Beispiel und der in jedem Spiel aber eins auf die Fresse bekommt? Da habe ich lieber eine Saison mit einem Quarterback, der vielleicht schon im Kader ist, der nicht Ryan Tannehill heißt, vielleicht, auch wenn mich jetzt einige verfluchen werden, mit einem Brock Osweiler. Aber man baut vielleicht zuerst die O-Line auf und die Defense noch dazu, dann in der Tiefe auf jeden Fall. Und dann kann man, wenn man eine stabile O-Line hat, über 2 Drafts und 2x Free Agent, dann kann man sich über einen Quarterback Gedanken machen. Weil wenn du jetzt einen Quarterback holst, wie auch immer der heißen möchte, man verheizt ihn ohne Schutz, wie es halt so oft ist, ohne O-Line.
Ja, ich denke, Josh Rosen war dieses Jahr dafür ein relativ gutes Beispiel bei den Arizona Cardinals, der einfach ja mit der O-Line einfach nichts vernünftig positiv performen konnte. Und damit kommen wir dann auch jetzt gleich zu unserem nächsten Teil der Vorschau auf 2019. Aber das gibt's in einer kurzen Pause hier bei Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des.
Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk.
Wer ist gegangen, wer ist gekommen?
Transfers, die Spiele oder Fangefühle. All das und mehr im FCA-Talk.
Optimal vorbereitet auf die Saison des FC Augsburg.
Auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, der Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir hatten gerade die 2008-Saison, dann war hier mit Dolphins, kümmern uns jetzt um das Jahr 2019, die neue Saison. Und natürlich steht da erstmal jetzt demnächst an die Free Agency. Und ja, es gibt momentan einige Gerüchte, dass Spieler gecuttet werden sollen. Chris, welches würdest du gerne gecuttet sehen, beziehungsweise macht es überhaupt Sinn, weil aktuell 13 Millionen Dead Cap, das ist der höchste Anteil in der ganzen NFL.
Ja, also ich gehe mal davon aus, dass 2-3 Spieler definitiv gecuttet werden, weil einfach die Verträge nicht zur Leistung passen. Also wenn ich an einen Andre Branch denke zum Beispiel, dann muss man sagen, ich kann es mir nicht vorstellen, ob es so sein wird. Also man hat schon was gelesen, aber es ist noch nicht sicher. Ja, bei dem Rest, ich denke, das wird auf den Draft und auf die Free Agency ankommen. Ich meine, das ist die Frage, holt man eine Danny Amendola, gibt ihm einen ordentlichen Vertrag und cuttet ihn nach einem Jahr, weil er nicht, wie der Rest der Mannschaft auch, nicht so geliefert hat. Ich kann es mir nicht vorstellen. Devante Parker wird seit 2-3 Jahren immer schon als Trade-Gerücht gehandelt. Er ist immer noch im Kader. Ich gehe mal davon aus, er wird auch im Kader bleiben. Josh Sitton war ja leider verletzt gleich von Anfang an, schätze ich mal, was ich so gelesen habe, und war auch vom Gefühl her, wird wahrscheinlich gecuttet werden. Ja, ansonsten ist es schwer zu sagen, noch vor dem Draft und vor der Free Agency, da wird sich einiges tun, aber was genau, da sind dann auch noch, ist ja noch offene, Cameron Wake ist noch offen, die Frage, bekommt er einen neuen Vertrag oder nicht, er würde gerne. Man weiß ja nicht, was der neue Headcoach so von einem Routinier hält, wenn er nicht so liefert, wie er es letztes Jahr gemacht hat. Also er könnte es definitiv besser, aber er ist auch schon 36. Und Frank Gore ist natürlich auch noch ein Thema. Er wird gern spielen, er wird gern weiterspielen. Auch hier ist schwierig zu sagen, aber mein Gefühl sagt, er bekommt noch ein Jahr.
Okay. Ja, der erfahrene Mann, und wir wissen ja auch, er kommt ja, oder beziehungsweise Head Coach kommt ja aus dem Patriots-System, was ja sehr, sehr gut damit Running Backs immer wieder umgehen kann und immer wieder sehr, sehr kreativ damit eingehen kann. Vielleicht hat der Brian Flores ja auf beiden Seiten des Balles Coaches schon, war da auch ein bisschen was mitnehmen können. Ansonsten, wenn wir noch so ein bisschen auf eure eigenen Free Agents gucken, welche Spieler würdest du gerne definitiv noch im nächsten Jahr bei euch sehen?
Also wenn ich jetzt, ich könnte jetzt ein paar Wünsche äußern, aber die, weil einfach, ja, du hast es ja selbst schon genannt, das Cap Space ist überschaubar. Ja. Man liest immer was von Trey Flowers, von den Patriots, würde mir persönlich sehr gut gefallen, denke aber, wenn kein Wunder passiert, wird das leider nicht umgesetzt werden. Aber ja, auch hier schwierig zu sagen. Man hat auch schon Gerüchte gehört, falls Tannehill gecuttet wird, ob nicht ein ob Fitzmagic nicht nach Miami kommt. Ja, es sind viele Fragen, die man zum aktuellen Zeitpunkt schwierig beantworten kann. Deswegen abwarten und Tee trinken.
Ja, genau. Abwarten und Tee trinken. Da sind wir mal gespannt, wer dann am Ende dann auch dort landen wird. Aber trotzdem jetzt nochmal den Blick. Zum Beispiel, ich finde ja, dass das Gerücht ist, dass der Juan James auch bei euch bleiben soll, 27 Jahre alt, Right Tackle. Denkst du, dass er auch eine Vertragsverlängerung bekommen wird, beziehungsweise welche eigenen Spieler von euch siehst du am ehesten noch in der Vertragsverlängerung im nächsten Jahr im Kader?
Ja, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, also was ganz wichtig wäre, Xavien Howard zu verlängern, frühzeitig. Das ist einfach der Fels in der Brandung. Pro Bowler dieses Jahr müsste ganz, also den Fehler wie bei Landry sollte man eigentlich nicht mehr machen, dass man sich zu lange Zeit lässt. Ansonsten Free Agents, ja. James, ja, es kommt auf den Preis drauf an.
Ja, super. Super diplomatische Aussage.
Nee, es ist schwierig, weil neuer Head Coach, also ich würde jetzt sagen, wenn Adam Gase noch da wäre, da könnte man eher die Aussage treffen, weil man kennt seine Philosophie bei Brian Flores als neuen Coach. Man konnte es noch nicht so raushören. Er hat letzte Woche, habe ich auf Twitter gelesen, es liegt alles auf dem Tisch. Diese Aussage heißt, es ist alles möglich. Deswegen ist es echt schwierig. Klar, man könnte tief aufräumen, dann hätte man, was ich letzte Woche gelesen, den Capspace um die 70 Millionen frei. Nur man hat keine Spieler mehr. Ja. Hätte, wäre, wenn.
Ja, genau.
Ich will gar keinen Tipp abgeben. Es wird sowieso anders laufen, wie es meistens so ist.
Das stimmt, da hast du natürlich recht. Ist meistens immer anders, als man denkt. Kommen wir dann so ein bisschen auf den Draft zu gucken. Ihr habt ja einige Picks dort, die ihr dann noch benutzen könnt. Jetzt momentan auf Position 13. Denkst du, dass es ein Trade nach oben gehen wird eurerseits für vielleicht einen Quarterback oder würdest du davon dringend abraten?
Also meinem Gefühl nach wird es eher einen Trade nach unten geben.
Okay.
Eben mit der Prämisse, dass man sagt, man holt 2020 einen Quarterback, weil die Draft-Class in Sachen Quarterback nächstes Jahr einfach um Klassen stärker ist. Man holt dieses Jahr in der ersten Runde wahrscheinlich einen Lineman. Die Frage ist ja, kriegt man da noch einen guten an, 20 aufwärts? Ich sage ja. Und man braucht dieses Jahr, wird man keine Quarterback holen. Eben, wie ich es vorher schon erwähnt habe, erst die O-Line stärken, die Defense stärken, ein neuer Center. Es gibt viele, viele im Draft, die um die 20 rutschen werden, die man definitiv gebrauchen kann. Deswegen wird es meine Vermutung, man nimmt auf 13 oder später jemand nach vorne. Mhm. Sehe ich keinen Need und sehe ich auch keinen Grund, warum man das machen sollte. Das wäre zu teuer, meiner Meinung nach. Man braucht Tiefe auf beiden Seiten des Balles. Deswegen, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man einstellig wird. Ich glaube eher, man wird um die 20 bis 25 gehen.
Okay, um dann einfach noch mehr Spieler zu picken,
ja,
zu
lassen,
weil es gerade ja die Line und Cornerbacks ja sehr tief zum Beispiel.
Ja. Genau, dass man einfach die Masse, die Tiefe aufbaut und dann vielleicht auch im nächsten Jahr dann eben den irgendwie zwei First-Rounder bekommt oder irgendwie sowas in die Richtung, dass man einfach sagen kann, okay, man kann vielleicht nächstes Jahr Trade-Material nach oben draften, je nachdem. Sowas stelle ich mir jetzt vor, würde ich mir auch wünschen.
Oder Brian Flores findet wie Bill Belichick vor ein paar Jahren so einen 199. Quarterback, der zum Hall of Famer wird. Mal gucken.
Du wirst das lachen, wir haben es schon zu einem im Kader.
Ah, okay.
Luke Falk, letztes Jahr war einer der Wunsch-Quarterbacks von Gase und wurde dann später erst vom Practice Squad, jetzt muss ich lügen, ich weiß gar nicht mehr, von dem Practice Squad auf jeden Fall zu uns geholt, war dann leider verletzt, hat sich das Handgelenk gebrochen, nicht an der Wurfhand, an der anderen, an der linken. War letztes Jahr einer meiner Quarterback-Favoriten in Runde 3, 4. Ging dann, glaube ich, erst in Runde 5 weg. Und ja, wie gesagt, man konnte es nicht sehen, was er kann, weil er eben verletzt war. Aber das wäre so ein Kandidat, den ich mir sogar vorstellen könnte, der Ryan Tannehill dieses Jahr ersetzen kann oder muss, falls es zu einem Trade kommt oder zu einem Cut.
Ja, schauen wir mal. Aber ich denke, dass die Idee, 2020 Quarterback zu draften, ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute, zumal ja da einige sehr, sehr interessante Namen dann rauskommen werden, wie ein Justin Herbert oder ein Tua Tagovailoa. So, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sehr, sehr schwieriger Name.
Sag einfach Tua, alle wissen Bescheid. Wäre auch mein Favorit übrigens.
Ja, okay, gut. Dann wissen wir schon mal für 2020, was ihr da vorhabt. Das ist schon mal gut zu wissen. Können wir die anderen Teams direkt informieren. Kommen wir so ein bisschen jetzt auch, weil wir jetzt am Ende jetzt unserer Miami Dolphins Talk sind, so ein bisschen dann auch zu euch, Chris. Ich habe gesagt, Miami Dolphins Germany seid ihr. The stage is yours, ihr könnt euch präsentieren.
Okay, also die Miami Dolphins Germany gibt es jetzt seit, die Facebook-Gruppe gibt es seit Oktober 2016. Unsere Community ist inzwischen auf knapp 1000 Mitglieder in der Gruppe gewachsen. Sehr überraschend eigentlich, wenn man überlegt, welchen Erfolg die Dolphins in dem Zeitraum hatte. Klar, es gibt viele Fans, die aus den 90ern schon Dolphins-Fans sind, Dan Marino und Co. Dazu ist Miami noch eine schöne Stadt mit einem schönen Stadion. Es gibt viele Gründe, warum man die Dolphins mag, dann eben auch Dolphins-Fan wird. Also Erfolgsfans sind eher die Seltenheit bei uns, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben in der Community, sage ich jetzt mal so, um die 150 sehr aktive Fans. Wir haben eigenes Merch, wir sind dabei, eine Fanclub-Gründung anzuschieben. Wir haben uns in London 2017 auch so um die 100 Leute getroffen. Bis dahin gab es meistens nur Online-Kontakt. In London haben wir uns dann eben aktiv getroffen, unter anderem ich auch, haben uns kennengelernt, hatten sehr, sehr viel Spaß, nicht während dem Spiel, aber außenrum, 0:40 aus, was natürlich keine Freude war, dafür hat dann das englische Bier im Nachhinein besser geschmeckt.
Kann ich mir vorstellen.
Ansonsten gibt es regionale Treffen, immer so zwischen 10 und 20 Leute, je nach Gebiet und Bundesland. Da gab es dann zu GFL-Spielen schon Tailgatings, ganz normale private Treffen. Für nächstes Jahr, oder nee, wir haben ja schon 2019, also für dieses Jahr, ist ein bundesweites Treffen geplant. Ich glaube beim deutschen Finale, ja.
German Bowl, ja.
In Frankfurt, genau, German Bowl ist in Frankfurt dieses Jahr, glaube ich. Genau, da ist jetzt schon mal es leicht angeklungen, dass wir ein gesamtdeutsches Treffen machen. Wie das ausschaut, das wird sich noch herausstellen, aber ich bin guter Dinge. Frankfurt ist ja auch eine Stadt, die von allen Seiten gut zu erreichen ist. Ich glaube, das wird auch auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, es gibt Leute, Zusammenschlüsse, die auch zusammen nach Miami fahren. Wir haben sehr gute Kontakte. Nach Miami, es gibt Kollegen von uns, also Mitglieder von uns, die auch teilweise mit Spielern, jetzt zwar nicht aus der ersten Garde, aber mit Rooster Player auf Instagram regelmäßig schreiben. Die Fanclub-Betreuer aus den Staaten haben uns auf dem Schirm. Wir sind ja neben den britischen Kollegen die einzigen und die größten, ich gibt kleinere Fanclubs auch noch, aber Fangruppen, aber die eigentlich mit England die größte Fangruppe in Europa. Ja, wir haben einen eigenen Podcast, der während der Saison jeden Mittwoch stattgefunden hat. Da geht es natürlich ausschließlich um die Dolphins. Ist auch sehr lustig, das Ganze, also nicht nur statistikbezogen und faktenbezogen, sondern auch relativ lustig gehalten, muss ich wirklich Respekt sagen an den Kollegen Chris. Es tut sich auf jeden Fall was. Und das ist ja das Schöne am Football, man weiß nicht, was passiert, aber wir tun unser Bestes, die Dolphins so gut wie möglich hier bei uns in Deutschland und in Europa zu vertreten und hoffen, vielleicht bald ein Spiel in Deutschland mit den Dolphins sehen zu dürfen.
Ja, Patriots Dolphins dann, ne? Weil Robert Kraft will ja unbedingt als Erster in Deutschland spielen.
Ja, jetzt warte erstmal was mit Robert Kraft. Vielleicht muss es ja im Pay-TV hinter schwedischen Gardinen. Nee, das wird nicht passieren.
Oh, geil. Hammer-Story auf jeden Fall. Weil sie nicht mitgekriegt haben, Robert Kraft ist verhaftet worden wegen illegaler Prostitution. Ja, nochmal dazu erwähnt. Das war dann auch das Teil zu Patriots. Auf jeden Fall, ich bin echt beeindruckt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich habe nicht gedacht, dass 1000 Leute bei der Community der Dolphins mit dabei sind. Also Hut ab auf jeden Fall dafür. Und kurze Frage, den Podcast machst du selber oder macht das ein Kollege? Weil der etwas hat Chris gesagt.
Ich bin nicht beteiligt. Da fehlt mir einfach die Zeit dazu. Da ich ja mit Familie, Job, Nebenjob etc. sehr viel eingespannt bin. Aber das machen 2-3 Kollegen, haben das diese Saison gemacht. Wie es nächste Saison ausschaut, muss man abwarten, was da noch passiert. Aber es war eigentlich mehr eine spontane Idee von einem. Das hat sich dann so entwickelt über die Saison zu einem sehr lustigen und netten Unterfangen mit sehr großer Eigeninitiative. Es war auf jeden Fall mittwochs immer eine große Unterhaltung.
Das ist doch schön. Das freut uns doch zu hören, dass dann auch so viele Fans und dann auch so eine schöne Podcast dann noch mit dabei sind. Chris, bevor wir jetzt zu Ende kommen, mich würde noch interessieren, wie bist du Miami Dolphins Fan geworden?
ich habe ja gerade schon erwähnt, Job und Nebenjob. Ich bin seit knapp 18 Jahren oder 19 Jahren DJ. Mhm. Meine Musikrichtung ist die schwarze Musik Hip-Hop. Ich bin einfach über die Musik auf Miami aufmerksam geworden. Ging so im Jahr 2004, 2005. Ich komme aus Ingolstadt. 2006 wurde in Ingolstadt die Ingolstadt Dukes gegründet. Mhm. Die Jungs waren Securities in dem Club, wo ich aufgelegt habe. Durch das hatte ich jede Woche mit denen Kontakt, regen Austausch. und war 2006 das erste Mal in Miami und Interesse zur Stadt, wachsendes Interesse zu Football, eben über Bekannte, die da was entstehen haben lassen. Ja, so kam eins zum anderen. Erstmal Football-Interesse geweckt, Super Bowl, Klassiker. Der war zufälligerweise dieses Jahr auch, in dem Jahr auch in Miami 2006. Und ja, und dann einfach Football versucht im Fernsehen, im Internet Informationen sich zu suchen. Der Erfolg in diesem Jahr der Miami Dolphins war eine 1:15 Saison, also an dem hat es nicht gelegen.
Nee, definitiv nicht.
Aber mich hat diese Stadt Miami einfach so fasziniert, dieser Vibe in dieser Stadt, das Gefühl. Dann kam eben so eine Sightseeing-Tour am Stadion dazu. Man hat dann so ein Cap gekauft in Türkis mit dem Delfin drauf, weil ich eben so ein Cappy haben wollte, das keiner hatte. Und ja, so kam eins zum anderen. Und dann wuchs das Interesse eigentlich immer mehr und mehr. Dann irgendwann beschäftigt man sich dann einfach mit der Historie. Dan Marino ist natürlich auch als Normalsportinteressierter, nicht Football-Experte, jedem eigenen Begriff. Jeder, der Ace Ventura angeschaut hat, kennt Dan Marino. Ja, so kam es Jahr für Jahr ein steigendes Interesse. Und ich würde mich jetzt sagen, seit 2008, 2009 bin ich mit Herzblut Dolphins-Fan. Und ich dachte mal ganz lange, ich bin der Einzige in Deutschland, weil ich habe niemand gekannt. Weil Ran einen Kommentar abgeschickt habe und danach wurde ich in die Gruppe mit aufgenommen als einer der ersten 10, glaube ich. Und quasi bin dann eben Gruppenmitglied auch der ersten Stunde.
Gut, also eine sehr, sehr interessante Story, wie ich finde. Also da ist, ich merke schon, bei jedem anderen ist das komplett unterschiedlich. Das ist schon wirklich sehr, sehr schön zu sehen, wie man dann noch auch den Weg zum Football finden kann über die Musik. Also das ist doch schon sehr schön zu sehen. Ich danke dir ganz herzlich, Chris, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit uns über die Dolphins zu sprechen.
Ja, gerne, jederzeit wieder.
Wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. 1000 Leute ist schon eine ordentliche Anzahl. Vielleicht sieht man sich dann nochmal in Frankfurt. Soll ja wohl ein ganz großes allgemein NFL-Fan-Treffen werden. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ja. Wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg für die kommende Saison. Auch wenn ich als Patriots sagen muss, hoffentlich werdet ihr wieder nur Zweiter. Aber egal, trotzdem wünsche ich euch viel Erfolg. Freue mich auf spannende Duelle. Wünsche euch alles Gute. Und deswegen möchte ich auch hier jetzt auch mal sagen, folgt den Leuten, wenn ihr Dolphins-Fans seid, wenn ihr dort in die Gruppe eintreten wollt, um euch mit ihnen über euer Team auszutauschen. Folgt aber natürlich auch uns gerne über Twitter und Facebook unter dem Handle InterceptionFD. Gerne auch uns abonnieren über euren Podcatcher eurer Wahl und natürlich dann demnächst wieder einschalten, wenn es wieder heißt Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.